Nach den in Windeseile ausverkauften Live-Shows der letzten Jahre kehrt einer der erfolgreichsten True-Crime-Podcasts Deutschlands auch 2025 wieder mit zwei neuen spannenden Fällen zurück auf die Bühne. Am 3. und 4. Januar 2025 kehrt die Live-Show des Podcasts zurück zu ihrer Homebase auf die Bühne im Kreuz Fulda. Mit im Gepäck zwei neue Fälle, über die Sie bislang noch nicht im Podcast berichtet haben. Ein Fall aus der Region Fulda, Osthessen und der Rhön, sowie ein überregionaler Fall aus einem anderen Bundesland. Seid dabei und sichert euch jetzt eure Tickets unter kreuz.com. Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Da sind wir wieder. Willkommen zu einer neuen Staffel des True Crime Podcasts Mörderische Heimat. Und willkommen zu einer weiteren Staffel unserer Deutschlandreise. Nachdem wir ja Nordrhein-Westfalen hinter uns gelassen haben, begeben wir uns nun in ein neues Bundesland. Bevor wir damit aber beginnen, begrüße ich erstmal meine beiden Mitstreiterinnen, die ihr alle kennt und die hier mit ebenso gespitzten Ohren wie Bleistiften neben mir sitzen, nämlich Lisa Kardinale und Shaggy Schwarz. Hallo ihr zwei.
Hallo Zeno.
Hallo Zeno, hallo Joel, hallo liebe Lisa und hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
Und jetzt wundern sich wahrscheinlich schon die ersten Stammhörer, warum wir denn plötzlich alle drei hier sitzen. Und das ist schnell erklärt. Weil wir einfach Bock drauf hatten.
Ganz genau.
Ja, und deswegen dachten wir uns zum Staffelstart von Staffel 9, kommen wir mal nicht zu zweit nur, sondern zu dritt vors Mikro und besprechen in voller Mannschaftsstärke mal zusammen einen Fall. Aber vorab erstmal die Frage an euch. Wie geht's euch? Wie war die vergangene Staffel für euch? Shaggy, vielleicht du.
Ja, erstmal geht's mir gut. Vielen Dank. Ich habe richtig Lust auf die neue Staffel. Und wenn ich zurück auf die letzte NRW-Staffel blicke ich sehr, sehr happy damit. Ich finde, es war eine sehr bunte und interessante Mischung aus großen, bekannten Fällen und kleinen, ja auch weniger bekannten Fällen. Also genauso, wie wir uns das gewünscht haben. Also ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Und du, Lisa?
Ach, mir geht's da auch so. Für mich war es ja die erste Staffel in dieser neuen Rolle als Moderatorin. Und klar, rückblickend würde ich vielleicht ein, zwei Dinge anders machen. Aber ich bin mit meiner Premiere voll zufrieden. Zumal ich dann ja auch noch das Mörderische Heimat extra mit unserem Experten Professor Gerhard Schmelz aufnehmen durfte. Ja, also ich fühle mich jetzt eigentlich richtig angekommen und so, ja, Teil des Teams und das ist voll schön.
Ja, wunderbar. Du sagst es schon, es war ja deine erste Staffel, ne? Ist dir denn ein Fall davon besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, der erste Fall, ne? Weil der in meiner Heimat gespielt hat und der berührt mich dadurch einfach nochmal ein bisschen mehr.
Der Fall aus Karst, in dem der Cousin der Täter war.
Genau, ja. Ja, und weil es halt, wie gesagt, auch für mich doch der erste Fall war, über den ich erzählen konnte. Und da war die Aufregung natürlich auch ein bisschen größer. Und aber ich war dann doch sehr beruhigt, als die Folge dann fertig war und alles gehört haben und soweit zufrieden und in Ordnung waren.
Ja, und bei dir, Shaggy? Ist auch irgendein Fall besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, alle, aber mir besonders der Fall von Peter Kürten, also dem Vampir und Serienmörder aus Düsseldorf. Ich mag auch... Aber auch einfach diese etwas älteren Fälle, die ein wenig den Zeitgeist der jeweiligen Epoche einfangen.
Die so ein wenig Patina haben.
Ja, genau. Ja, bei denen entstehen bei mir immer ganz andere Bilder im Kopf.
Geht's euch auch so, dass man bei diesen alten Fällen im Kopf häufig alles so in Schwarz-Weiß-Bildern denkt? Also alles, was ich mir dazu vorstelle, hat so eine Sepia-Anmutung.
Ja, gut gesagt. Ja,
voll. Als ob so im Kopf so ein Vintage-Filter einfach so drüber gelegt
wird. Ja, genau so. Es liegt vielleicht auch daran, dass man die ganzen Fotos Fotos, die man zu diesen Fällen findet, natürlich auch dann in Schwarz-Weiß sind. Wahrscheinlich denkt sich dann unser Hirn, ja klar, dann ist das alles, was man dazu noch im Kopf abruft, auch Schwarz-Weiß, klar. Ich habe zum Beispiel früher als Kind immer gedacht, dass London Schwarz-Weiß sein muss, weil ich das so in den alten Sherlock-Holmes-Filmen gesehen habe oder in den alten Edgar-Wallace-Streifen oder sowas. Ne? Kennt ihr das noch? Ja.
Du dachtest also, dass Klaus Kinski ein Schwarz-Weiß-Mensch ist?
Ja, oder sowas, ja? Ja, genau, ja. Den gab es nicht in Bund in meiner Welt. Zumindest nicht, bis ich dann etwas älter war. Ja. Ja. Ich war vielleicht auch einfach nur ein sehr, sehr dummes und naives Kind. Das kann natürlich auch sein.
Ach also. Nein, so würde ich da nicht gehen. Aber vielleicht so eine Art kindliche Farbenblindheit.
Ja, das klingt deutlich besser. Dankeschön. So, aber lass uns jetzt mal von der Vergangenheit nach vorn schauen. Denn wir feiern heute natürlich auch den Startschuss in eine neue Staffel und somit den Startschuss für ein neues Bundesland. Lisa, du hattest ja in unserem Mörderische Heimat extra bereits erwähnt, aber vielleicht möchtest du es trotzdem nochmal erwähnen, mit welchem Bundesland wir uns denn nun in dieser Staffel näher befassen werden.
Ja, in Staffel 9 widmen wir uns 6 Fällen aus dem Bundesland Thüringen. Und nachdem wir zuletzt in meinem Heimatbundesland waren, wo doch einiges vertraut war für mich, ist Thüringen für mich total neu und deswegen auch sehr, sehr spannend. Verbindest du etwas mit Thüringen, Shaggy?
Ja, schon. Also mit Thüringen verbinde ich einiges. Es ist ja auch nicht so weit weg von meiner Heimat oder von unserer Heimat, sagen. Ich weiß noch, wie ich damals mit meinen Großeltern und meinem Onkel in dem ersten Auto meines Onkels damals über die Grenze, als aufgemacht wurde, nach Thüringen gefahren bin. Das war schon spannend. Ich kann mich ein wenig an der Zeit irgendwie erinnern, aber an diese Fahrt nach Thüringen kann ich mich noch sehr gut erinnern.
War die auch schwarz-weiß?
Die war nicht schwarz-weiß. Damals, ich bin ja nicht der Zeno, nee, für mich war es damals nicht schwarz-weiß und so alt bin ich ja auch noch nicht.
Der Methusalem, der Mörderische Heimat.
Ich habe ein paar Ex-Freundinnen in Erfurt und so gehabt.
Ein paar, hat er gesagt, Lisa, hast du es gehört?
Ja, zwei.
Ja, aber es ist so, ne? Wie Shaggy ja schon sagte, wir sind ja in Fulda im Osten Hessens aufgewachsen und die Rhön lappt ja auch nach Thüringen hinein. Und dadurch war Thüringen immer natürlich das Bundesland, das uns am nächsten war. Ne?
Ja, das und Bayern.
Ja, das stimmt. Von daher kann ich jetzt zwar nicht behaupten, dass ich ein ausgemachter Thüringen-Experte bin, aber ein paar Orte kenne ich ganz gut, glaube ich. Hm. Viele Leute aus meinem Freundeskreis sind aus Thüringen. Also ja, ich habe da durchaus auch ein paar Bilder im Kopf, wenn ich an Thüringen denke. Und die sind auch nicht nur schwarz-weiß, Gott sei Dank.
Ja. Ja, da bin ich ja beruhigt. Dann können unsere Hörerinnen und Hörer sich also auf 6 Fälle freuen, die wir ihnen vorstellen werden.
Ja, und zwar auch wieder mit einer bunten Mischung aus bekannten und weniger bekannten Fällen.
Dann würde ich mal sagen, dass wir beginnen, denn selbstverständlich haben wir auch für die erste Folge dieser Staffel einen Fall mitgebracht, der genau das schon zeigt. Ein Fall, den ich extra ausgesucht habe, weil er ganz wunderbar den Bogen von unserem letzten Bundesland Nordrhein-Westfalen nach Thüringen spannt.
Oder besser, von Thüringen nach Nordrhein-Westfalen. Denn er beginnt in Erfurt und endet dann schließlich in Dortmund.
Das stimmt. Ich würde außerdem vorschlagen, dass wir den Fall so ein bisschen aufteilen, sodass wir uns hier zu dritt nicht ins Wort fallen,
ja,
oder?
Okay, klar, gerne. Macht Sinn. Ja.
Dann würde ich vorschlagen, Shaggy, und ich beginne mit dem Teil in Thüringen und du, Lisa, du kommst dann dazu, sobald wir uns Richtung Dortmund bewegen.
Hm? Ja, so machen wir's. Das ist eine gute Idee. Dann würde ich sagen, lass uns loslegen mit Staffel 9, unserer Thüringen-Staffel. Und welchen Fall wir euch als erstes mitgebracht haben, das erzählt euch wie immer Philipp.
Am Mittwoch, den 7. Februar 2018, locken zwei junge Frauen einen 30-jährigen Mann zu einem Aussichtspunkt oberhalb Erfurt. Der Plan der beiden Frauen? Sie wollen das neue Auto des Mannes an sich bringen und damit schnelles Geld machen. Zu diesem Zweck versuchen sie, ihn mit Medikamenten zu betäuben. Doch der Plan geht schief und die Situation eskaliert. Es folgt ein Mordversuch und eine wilde Crashfahrt im Drogenrausch.
Crashfahrt ist gut. Das wird heute in der Tat ein wilder Ritt. Die ganze Geschichte ist eine ziemlich verrückte Angelegenheit. Shaggy, wo in Thüringen befinden wir uns denn überhaupt?
Wie gerade gehört, befinden wir uns in Erfurt. Erfurt kennen die meisten von uns. Es ist die Landeshauptstadt Thüringens und hat aktuell ca. 215.000 Einwohner. Damit ist Erfurt auch die bevölkerungsstärkste Stadt in Thüringen und neben Jena und Gera eines von drei Oberzentren des Landes.
Und hier leben die drei Personen, die wir nun kennenlernen.
Nicht ganz. Also die beiden Frauen leben in Erfurt. Das spätere Opfer stammt jedoch aus dem Landkreis Sömmerda. Das sind so 25 Kilometer entfernt. Der Mann heißt Hans-Peter L., ist 30 Jahre alt und er ist Zeitsoldat.
Und dann ist er dort in Erfurt stationiert wahrscheinlich oder so, ne?
Das kann gut sein, denn dort gibt es sogar zwei Kasernen der Bundeswehr. Es liegt also nahe, dass er dort stationiert ist. Jedenfalls wird sich unsere Tat in Erfurt abspielen. Näheres dazu erfolgt später in der Tatbeschreibung.
Dann lass uns zunächst erstmal einen Blick auf die beiden Frauen werfen, würde ich sagen, die für die spätere Tat auch verantwortlich sind. Denn die sind noch relativ jung.
Das stimmt.
Tatzeit, ja. Ne? Genau. Stell uns die beiden doch mal näher vor.
Ja, die sind sogar erstaunlich jung, muss man dazu sagen, wie ich finde. Zum einen haben wir da Patricia H. Sie ist die spätere Haupttäterin und 19 Jahre alt. Ihre Freundin Justine oder Justine F., weiß nicht, wie.
Wie willst du sie nennen?
Ich würde Justine sagen.
Ich glaube, ja.
Okay. Justine. Kennt zumindest eine, die heißt Justine.
Dann haben wir die im Kopf jetzt.
Hoffentlich nicht. Ihre Freundin Justine P. ist zur Tatzeit sogar gerade erst 18 Jahre alt geworden. Beides also wirklich junge Frauen, die allerdings schon einiges erlebt haben für ihr junges Alter. Aber da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen.
Na, dann lass uns da doch gleich mal drauf schauen, weil es für die weiteren Geschehnisse ja durchaus wichtig ist, Patricia H. und diese Justine P. besser einschätzen zu können. Ja. Und vor allen Dingen auch das, was sie getan haben, vielleicht dann besser einschätzen zu können.
Okay, dann fangen wir am besten da an, als ich die beiden jungen Frauen kennenlerne.
Ja, gerne, leg los.
So richtig dicke sind sie erst seit ein paar Wochen miteinander. Patricia H. und Justine P. kannten sich aber schon eine Weile vom Sehen. Aber erst durch ein Treffen Anfang des Jahres 2018 werden sie nun beste Freundinnen und sind beide keine Unschuldslämmer.
Ja, sag schon, denn Drogen spielen eine Rolle, richtig?
Drogen spielen bei den beiden sogar eine ganz entscheidende Rolle. Und zwar kiffen sie nicht nur, sondern greifen leider auch zu richtig krassen Drogen. Crystal Meth ist hier die Droge, die sie hauptsächlich konsumieren.
Wow. Okay. Vielleicht erklären wir kurz, um was für eine Droge es sich bei Crystal handelt. Ich glaube, das wäre durchaus sinnvoll, denn Crystal Meth ist wirklich, das ist eine teuflische Droge,
ja,
muss man
ja
sagen.
Das ist sie leider wirklich. Du hast ein paar Infos zusammengetragen.
Ja, genau. Also Crystal Meth ist Methamphetamin. Das ist also im Prinzip eine Chemikalie, die in geringerer Dosis auch in Erkältungs- und Asthma-Medikamenten drin ist. Ähnlich wie Speed kann man das Ganze dann schlucken, sniefen oder auch sogar rauchen und spritzen. Das wusste ich auch nicht. War früher eher eine Partydroge, aber mittlerweile nehmen das auch viele Menschen, die in ihrem Job performen müssen.
Ja, also viele Manager und Leute, die immer Höchstleistungen bringen
ja,
müssen.
Ja, genau. Aber sogar auch Schichtarbeiter und Mütter greifen immer mehr zu Crystal, um ihren Alltag irgendwie meistern zu können.
Das ist krass. Wie wirkt das Zeug denn genau?
Na, es steigert zunächst mal die Aufmerksamkeit. Du kannst einfach dann mehr powern und dass du dich einfach nicht müde fühlst. Ne? Und weil es eben eine psychoaktive Droge ist, wie es so schön heißt, verspürst du auch keine Angst mehr. Du bist also selbstbewusster als normal und fühlst dich euphorisch und fast unschlagbar. Das wird ja auch eine Rolle in unserem Fall spielen.
Genau, gerade dass du sagst, dass man dann keine Angst mehr hat und über die Maßen selbstbewusst wird und glaubt, dass niemand gegen dich eine Chance hat, wird hier noch von Interesse sein. Aber noch eine Frage, wie schnell macht Crystal abhängig? Also mit was ist das zu vergleichen?
Ja, das ist eben das Teuflische daran. Ne? Man wird wahnsinnig schnell abhängig davon. Dazu ist es sehr leicht herzustellen und billiger als Kokain oder Heroin. Allerdings erlebt man nach dem starken Rauscherlebnis immer so einen richtig krassen Absturz. Und dann will man wieder dieses Glücksgefühl von zuvor haben. Das will man zurückholen. Das Problem dabei ist dann, um das Gefühl wieder zu erleben, musst du das nächste Mal eine höhere Dosierung nehmen, was dann natürlich wieder die Gefahr einer Überdosierung beinhaltet.
Das steigert sich also immer weiter, ein klassischer Kreislauf, ja. Um den gleichen Kick zu erzielen, brauchst du immer mehr Stoff.
So kann man sagen, genau. Ja. Also Experten halten Crystal daher für eine der schlimmsten Drogen überhaupt, weil die meisten Konsumenten den Absprung einfach dann nicht mehr schaffen.
Ich grätsch da mal von der Seite rein, weil ich dazu auch erst eine Doku gesehen habe. Und das Zeug zerstört dich halt komplett. Also es gibt im Netz ja auch diese krassen Vorher-Nachher-Bilder von Konsumenten. Ja. Das kann man auch mal eben ganz schnell googeln, was Crystal Meth aus gesundem Menschen innerhalb von kürzester Zeit macht.
Ja, da werden richtige, das ist krass, ne?
Ja, richtige Zombies
draus. Ja. Genau. Und ich verstehe auch überhaupt nicht, warum man sich das antut, wenn man weiß, wie heftig der Absturz danach ist. Denn sobald die Wirkung nachlässt, bekommt man Schwindelanfälle, Herzrasen, Kopfschmerzen, Muskelkrämpfe und so weiter. Und man fühlt sich wie durch den Fleischwolf
gedreht. Ja, das ist verrückt. Ne? Ja, das ist ja immer dieses Phänomen bei so harten Drogen. Man weiß zwar, dass sie zerstören, aber die Bereitschaft ist dennoch so groß, weil oftmals die Verzweiflung, warum man die Drogen nimmt, noch größer ist. Also dann lieber 10 Minuten Glück und 5 Tage Leiden als gar kein Glück mehr im Leben. So zumindest, denke ich mal, ist die Denke von diesen Konsumenten dann.
Ja, das mag sein, ne?
Kommen wir wieder zurück zu unseren beiden Täterinnen, Patricia H. und Justine P. Zwei Teenagerinnen, haben wir gehört. Sie sind also beste Freundinnen und konsumieren zusammen Crystal. Haben Sie denn diesbezüglich auch eine vorherige Vita, so eine Karriere sozusagen
ja,
in diesem
Bereich? Muss man leider sagen, ja. Patricia H. hat mit 14 angefangen zu kiffen. Dann kommt mit 17 Ecstasy dazu und dann ab da verfällt sie den Drogen komplett und nimmt Kokain, flüssiges Ecstasy und eben auch Crystal. Bis zu 20 Portionen am Tag.
Boah, ja. Krass.
Bis zu 20 Portionen am Tag. Crystal zieht sie sich täglich durch die Nase. 20 Portionen.
Ja, und das haben wir gerade gehört, wie heftig das wirkt und wie krass die Abstürze dann sind, dass man immer mehr dosieren muss. Ganz zu schweigen, wie sehr es auch die inneren Organe zerschießt damit. Ne? Und 20 Mal am Tag, das ist schon, ist schon...
Sie ist Großkundin bei ihrem Dealer und bekommt aufgrund ihrer regelmäßigen Käufe sogar Rabatt bei ihm.
3% Skonto bei Sofortkauf. kennt man sonst nur von Pocodomene.
Krass, oder?
Ja,
also,
Wahnsinn.
Dass die Dealer dort auch so arbeiten wie in der normalen Wirtschaft, also Patricia handelt auch selbst mit dem Zeug.
Okay. Also wir wissen, sie ist 19 Jahre jung. Da wird sie keine riesen Einkünfte haben. Wie finanziert sich denn ein Teenager das alles? Das kostet ja eine Stange Kohle.
Ne? Ja, also ihr Geld reicht dazu in der Tat nicht. Natürlich nicht. Deswegen pumpt sie sich immer wieder von ihrer Uroma Geld, die ihr auch immer dann Geld zusteckt.
Was das Ganze nicht besser macht dann.
Ne? Ganz und gar nicht. Also Geld hat Patricia dennoch nie. Das äußert sich daran, dass sie weder ihre Miete noch ihre Stromrechnung zahlen kann. Der Strom wird ihr schließlich sogar komplett abgestellt.
Und alles geht stattdessen für die Drogen drauf. Und so muss sie sich wohl andere Wege überlegen, um an Geld ranzukommen. Und den Weg sieht sie nun darin, ein Auto zu klauen und damit schnelles Geld zu machen.
Ja, richtig.
Dann kommen wir jetzt mal zur eigentlichen Tat. Wie kommt es dazu? Wo erkennen sich Opfer und Täterinnen und so weiter?
Also Patricia H. und Justine P. sind wieder mal ordentlich drauf und haben seit Tagen nicht geschlafen. Das Crystal Meth lässt sie nicht zur Ruhe kommen, sondern, und das hatten wir ja gerade bei den Symptomen der Droge, sie fühlen sich unbesiegbar. Und so kommt eins zum anderen, sie haben wilde Fantasien und Ideen. Zunächst wollen sie nur zum Shoppen nach Dortmund fahren und dazu benötigen sie einen Wagen, den sie nicht haben. Also schlägt Patricia H. vor, sich den Wagen von einem Bekannten zu leihen. Der hätte gerade mal einen ganz neuen bekommen.
Dieser Hans-Peter L.
Ja, genau. Ah, okay.
Woher kannten die sich?
Also Hans-Peter und Patricia hatten sich im Internet kennengelernt. Vielleicht Tinder oder irgendwas in der Art. Keine Ahnung. Jedenfalls hatte sich Hans-Peter gerade erst einen brandneuen VW Passat gekauft. Und mit dem silbernen Kombi sollte die Shoppingtour in Dortmund stattfinden. So zumindest der Plan der beiden.
Warum denn eigentlich gerade Dortmund? Also nichts gegen Dortmund, aber das wäre jetzt nicht mein erster Gedanke, wenn ich irgendwo zum Shopping hin möchte.
Ja, oder sowas, ne? Genau. Auch dazu gibt es eine Vorgeschichte. Patricia H. hat dort Verbindungen. Auch hier keine guten Verbindungen, denn ein paar Monate vorher war sie im Dezember an einem Tankstellenüberfall in Dortmund beteiligt. Auch dort wurde zunächst ein Auto in Erfurt geklaut, mit dem dann später eine Tankstelle in Dortmund überfallen wurde. Sie fuhr bei dem Überfall das Fluchtauto, wurde aber erwischt und ist daher momentan auch nur auf Bewährung drauf.
Boah, meine Fresse, Mädel. Ne? Das heißt, sie ist also aktuell auch vorbestraft.
Ja, so sieht's aus. Sie hat für den Überfall bereits eine Jugendstrafe von 1 Jahr und 10 Monaten aufgebrummt bekommen.
Oh, die lässt nicht viel aus, ne? Drogen, Dealen, Überfälle. Und nun wird noch eine weitaus schlimmere Straftat hinzukommen. Wie kommt es jetzt dazu, Shaggy?
Noch am Tattag des 7. Februars schreibt Patricia ihrer Freundin, mega geil, dass wir heute fahren. Worauf Justine P. zurückschreibt, ja, aber frag vorher, ob wir das Auto noch wirklich haben dürfen. Daraufhin antwortet Patricia wiederum, wenn nicht, regeln wir das auf unsere Weise. Dann gibt es noch ein Zwinkersmiley, einen Kuss-Smiley hinterher und die Info von Patricia, dass sie sich um eine Waffe kümmert.
Wow, eine Waffe. Ja, das ist mal eine außergewöhnliche Reaktion, wenn dir ein Freund sein Auto nicht leihen will. Ne?
Ja.
Besorgst dir halt mal eine Waffe. Ja, klasse.
Sie gehen also zu diesem Zeitpunkt auch bereits schon davon aus, dass sie eventuell Gewalt anwenden werden. Wobei Justine P. dann noch eine eigene Idee einbringt, wie man das galant lösen könnte. Mhm. Sie schlägt nämlich vor, Hans-Peter mit Medikamenten ruhig zu stellen, sodass er sich nicht mehr wehren kann. Also googelt sie im Internet nach geeigneten Mitteln und der passenden Dosis und beschließt, dass Antidepressiva wohl das geeignetste Mittel sei.
Ach, krass. Und das Mädel ist gerade 18 geworden, ne?
Das, ja.
Wow, das ist schon heftig.
Dann kommt es zum Tatort. Justine P. hat 4 Tabletten des Antidepressiva-Medikaments kleingestampft und in einem Tütchen bei sich.
Und ihre Freundin, Patricia?
Ja, die geht auf Nummer sicher und steckt sich ein Klappmesser ein.
Mhm.
Sie verabreden sich mit dem 30-Jährigen und fahren zunächst gemeinsam durch die Gegend. Dann schlagen die beiden Frauen vor, zum Aussichtspunkt Tannenwäldchen zu fahren. Der liegt rund 100 Höhenmeter höher als die Altstadt, ist im Süden Erfurts und man hat von dort oben einen tollen Blick über die Stadt.
Ja, da werden wir auch ein Foto wieder in Social Media online stellen von diesem Tannenwäldchen-Aussichtspunkt. Und nun scheint es so, dass die Frauen eigentlich gar nicht mehr abwarten wollen, ob ihr Bekannter ihnen denn den Wagen tatsächlich freiwillig geben will.
Ja.
Sie wollen viel über ihren Plan B durchziehen, denn sie verabreichen ihm direkt das Medikamentenpulver, das ihn ja ausnocken soll.
Richtig, ja. Die 18-jährige Schülerin Justine P. sitzt hinten im Wagen. Hans-Peter L. hat Getränke für alle gekauft und Justine schüttet nun heimlich das kleingestoßene Pulver der Tabletten in ein Bier. Doch das Bier schäumt nun über und läuft auf den Rücksitz. Aber sie überspielt das Ganze wohl und schüttet den Rest in das Bier. Als sie dann an dem Aussichtspunkt ankommen, reicht Justine P. dem 30-Jährigen das Bier und er trinkt daraus. Allerdings nur ein paar wenige Schlucke, denn das Bier schmeckt wirklich komisch.
Wegen dieser aufgelösten Tabletten darin.
Richtig. Mhm. Hans-Peter L. trinkt nicht weiter, weil er das Bier für verdorben hält. Er hebt es aber auf, um sich später bei dem Verkäufer über das verdorbene Bier zu beschweren.
Verdorben sind aber lediglich die beiden Frauen und nicht das Bier, denn selbst wenn er es ausgetrunken hätte und wie geplant eingeschlafen wäre, hätten sie ihn einfach dort liegen gelassen, ne? War das nicht so der Plan?
Also auch darüber haben sich die beiden Frauen vorab keine Gedanken gemacht. Was passieren würde, wenn sie Hans-Peter L. im Februar bei frostigen Temperaturen einfach dort auf dem Boden liegen lassen würden?
Ja, aber soweit kommt es nicht, denn Hans-Peter L. hat ja nur einen kleinen Schluck getrunken. Mhm. Also bleibt er auch wach.
Und damit kommt jetzt der Plan von Patricia H. zum Tragen. Sie hat ja noch ihr Messer dabei. Mhm. Sie fahren von dem Aussichtspunkt wieder zurück in die Stadt. Genauer gesagt in den Alfred-Delbring. Das ist eine Straße im Wohnviertel Roterberg, ein Stadtteil mit vielen Wohnblocks.
Haben wir eine Uhrzeit, da, wie viel Uhr es da ist?
Da ist es jetzt gegen 22.15 Uhr.
22.15 Uhr, okay.
Ja. Die Mädchen geben vor, dass hier die Oma von einer von ihnen wohnen würde. Mittlerweile sitzt Justine vorn auf dem Beifahrersitz und Patricia hinten auf der Rückbank. Sie haben also die Plätze getauscht.
Und das aus gutem Grund, denn dann passiert das Unglaubliche, möchte ich fast sagen. Patricia H. sticht plötzlich während der Fahrt von hinten auf Hans-Peter L. ein.
So ist es, ja. Insgesamt 4-mal sticht Patricia mit dem Klappmesser in den Rücken ihres Bekannten. Der schafft es, weitere Stiche mit der Hand abzuwehren und flieht im Anschluss aus dem Fahrzeug. Die Frauen eilen hinterher und er kann entkommen.
Aber dann passiert etwas wirklich Außergewöhnliches, denn wohl unter Schock stehend, kehrt das Opfer zum Auto zurück, in dem die Frauen sitzen. Warum macht er das denn?
Das konnte ich zunächst auch nicht glauben, aber es stimmt. Hans-Peter L. will die Schlüssel des Autos und sein Handy haben.
Während er blutend mit mehreren Stichen vor ihnen steht.
Ja, genau.
Wahnsinn.
Ja. Er verwickelt die Frauen dabei in ein weiteres Handgemenge. Und tatsächlich gelingt es ihm zunächst, sein Handy wieder in seinen Besitz zu bekommen.
Er begibt sich also freiwillig wieder selbst in akute Lebensgefahr.
Absolut. Aber es rettet ihm wohl auch das Leben. Denn als die Frauen davonfahren und bevor er verblutet, schafft er es, mit seinem Handy den Notruf zu benachrichtigen. Er wird noch in der Nacht notoperiert und überlebt die Tat schließlich.
Das Gute ist, er kann der Polizei nun aber sehr genau Angaben zu den Frauen und natürlich auch zu seinem Fahrzeug machen. Das erleichtert natürlich eine Fahndung ungemein.
Ja, und die Polizei sucht auch direkt mit Hubschrauber nach den Täterinnen und dem Fahrzeug. Aber die sind längst auf dem Weg nach Dortmund.
Gibt es denn irgendwelche Zeugen, die das beobachtet haben? Gibt es da noch andere Menschen, die da mit involviert waren?
Die gibt es, ja. Ein Pärchen hört die lauten Schreie von der Straße. Die Frau des Pärchens sagt später aus, dass sie gesehen habe, wie zwei junge Frauen mit einem Mann im Wagen gekämpft hätten. Kurz darauf habe sich der Mann an die Seite gegriffen, als sei er dort verletzt worden. Sie konnte zwar nicht die Gesichter erkennen, aber dass eine Frau blond und die andere brünett war.
So wie Patricia H. und Justine P. Ja. Auch hier werden wir ein paar Fotos dann bei Social Media wieder einstellen. Und jetzt beginnt ein wilder Ritt. Das haben wir schon angedeutet. Und dazu würde ich jetzt gerne Lisa zu uns wieder reinbitten, sozusagen, uns zu erzählen, wie die Fahrt nun weiter verläuft. Denn nun beginnt der Part, den du dir näher angeschaut hast und der uns quasi zurück nach Dortmund in unsere letzte NRW-Staffel führt.
Ja, genau. Wie du schon sagst, jetzt beginnt die wilde Fahrt. Denn die zwei Frauen klauen das Auto und machen sich auf in Richtung Dortmund. Sie wollen aber nicht mehr nur shoppen gehen, sondern, da ist man sich später ziemlich sicher, auch das Auto zu Geld machen. Ihre Fahrt kann man später relativ gut rekonstruieren, da sie zum Beispiel auf der A71 im Tunnel Schmücke zwischen Heldrungen und Kölle da geblitzt werden. Übrigens mit guten 170 km/h.
Ja, Sie haben es wohl sehr eilig, nach Dortmund zu kommen, ne?
Genau, das scheint so, ja. Sie wollen sich vor Ort in Dortmund mit dem Bekannten von Patricia H. treffen. Wahrscheinlich, um das Auto zu Geld zu machen. Vielleicht ist das einer der Kerle, den sie durch den Tankstellenüberfall kennengelernt hatte. Das ist aber nur eine reine Vermutung. Aber als der mitbekommt, was die zwei Frauen getan haben, will der nichts mehr mit der Sache zu tun haben. Und so stehen Patricia und Justine nun allein in Dortmund.
Das heißt, Patricia und Justine sind nun, das dürfen wir nicht vergessen, immer noch aber zugedröhnt mit Drogen in Dortmund unterwegs. Es ist jetzt Donnerstag, der 8. Februar 2018.
Genau. Und sie haben nicht nur den Wagen, sondern auch die EC-Karte ihres Opfers bei sich. Sie haben sogar die PIN. Ob Hans-Peter L. sie ihnen gesagt oder Patricia mal daneben gestanden hat, als er Geld abgeholt hat und die Nummer daher wusste, ist nicht klar. Aber sie heben mit der Karte 450 Euro von seinem Konto ab.
Sie parken den Wagen dann in einem Parkhaus in der Dortmunder Innenstadt und gehen erstmal wie geplant shoppen, ne? Aber als sie das Parkhaus verlassen wollen, da fallen sie wieder auf.
Auch so eine seltsame Begebenheit, denn sie fallen dadurch auf, dass sie zunächst andere Passanten des Parkhauses in der Höfelstraße ansprechen und diese vergeblich nach Kleingeld fragen. Als das aber erfolglos bleibt, versuchen sie zunächst die Parkhausschranke per Hand nach oben zu drücken. Und als das wiederum nicht klappt, geben sie Vollgas und durchbrechen die Schranke mit dem geklauten Kombi.
Aber warum machen die es so verdächtig? Warum haben sie nicht einfach das Parkticket bezahlt? Sie hatten doch Geld.
Dazu gibt es auch einen bemerkenswerten Satz, der später vor Gericht fällt. Wir hatten einfach kein Kleingeld.
Hä? Was?
Ja, du darfst nicht vergessen, dass die zwei mittlerweile seit mehreren Tagen nicht geschlafen haben und unter Drogen standen. Die können nicht mehr klar denken. Ah. Also rasen sie durch die Schranke. Aber das ist erst der Anfang.
Ja, dann nimm uns mal mit auf diesen weiteren Ritt durch die Dortmunder Innenstadt.
Okay. Es ist jetzt 14.05 Uhr. Patricia H. und Justine B. flüchten aus dem Parkhaus. 10 Minuten später kommen sie an der Rheinischen Straße Ecke Ofenstraße an. Dort müssen sie an einer roten Ampel hinter zwei weiteren Autos halten, aber sie werden unruhig und schieben daher die anderen Fahrzeuge mit dem Kombi beiseite und setzen ihre Fahrt fort.
Ja, aber jetzt können sie das Auto ja sowieso nicht mehr verkaufen, also das ist ja...
Wird noch besser.
Okay.
An der Emscher Brücke fahren sie einem bremsenden Wagen vor ihnen ins Heck und fahren weiter Richtung Westen der Stadt. Dabei überfahren sie mehrere rote Ampeln.
Ja, aber mal ganz ehrlich, noch auffälliger kannst du dich aber auch echt nicht verhalten, wenn du auf der Flucht bist, oder? Jetzt haben sie ja nicht nur die Polizei in Erfurt wegen des versuchten Raubmordes an den Hacken, sondern auch die Verkehrspolizei in Dortmund.
Und die haben wahrscheinlich auch längst das Kennzeichen gecheckt und wissen, wer da in Dortmund wie verrückt durch die Stadt fährt.
Ja, stimmt, Hans-Peter L. hat das Ganze ja längst wahrscheinlich der Polizei gemeldet, ne?
Ja. Ja. Die Fahrt geht dann weiter über die Dorstfelder Allee und Huckerter Straße, wo sie zwei weitere Fahrzeuge beschädigen, bis hin zur Allensteiner Straße. Die Polizei ist ihnen mittlerweile auf den Fersen und verfolgt sie mit mehreren Fahrzeugen.
Das klingt wie eine Wild-West-Story, oder? Die Polizei muss halt auch ja schauen, dass sie nicht weitere Personen gefährden auf diesem Ritt durch diese Stadt,
ja,
ne?
Ja. Bei der Allensteiner Straße fahren die Frauen über die Linksabbiegerspur auf die Gegenfahrbahn und schieben drei Fahrzeuge ineinander, die vor ihnen an einer Ampel halten. Dabei geht das Auto endgültig kaputt. Jetzt müssen die Frauen allerdings zu Fuß weiterfahren.
Aber jetzt ist bald vorbei, oder?
Kurz drauf werden die schließlich vom Beamten gestellt und festgenommen.
Na, Halleluja.
Ja, die Crashfahrt hat also ein Ende gefunden. Innerhalb einer Stunde haben Patricia und Justine 7 Autos ramponiert und einen erheblichen Sachschaden verursacht.
Ja, und nicht nur die Crashfahrt ist natürlich von Interesse für die Polizei, sondern auch ihre Flucht. Denn wir dürfen bei all dem Schaden, den sie in Dortmund nun verursacht haben, nicht vergessen, dass sie ja einen Raub und einen, ich nenne es jetzt erstmal so, einen versuchten Mord begangen haben.
Ja, das steht natürlich außer Frage. Und deswegen werden sie auch direkt wieder zurück nach Erfurt gefahren.
Diesmal aber nicht in einem schicken VW Passat, sondern in einem Fahrzeug der Kriminalpolizei wahrscheinlich. Und dort werden sie alsbald dann dem Haftrichter vorgeführt. Der Tatvorwurf bei Patricia H. lautet auf Mord tatsächlich, denn sie soll den Tod von Hans-Peter L. billigend in Kauf genommen haben. Aber Auch Justine P. war daran ja nicht unbeteiligt. Und jetzt komme ich wieder zurück zu Shaggy. Was wird der jüngeren der beiden Frauen denn nun genau vorgeworfen?
Naja, sie hat ja auch aktiv den Tatplan mit vorangetrieben. Die Tabletten kleingestoßen, um ihr Opfer zu sedieren und so an das Auto zu gelangen. Außerdem ist nicht ganz klar, ob sie Hans-Peter L. nicht sogar festgehalten hat, während ihre Freundin von der Rückbank aus zugestochen hat. Und natürlich wird gegen beide wegen schweren Raubs ermittelt.
Aber beide sind noch sehr jung und wir wissen, was das normalerweise bedeutet. Im Normalfall werden beide nach Jugendstrafrecht dann behandelt.
Ja, und so ist es auch in diesem Fall. Wobei zunächst geklärt werden muss, was überhaupt verhandelt wird. Ist es versuchter Mord oder nur schwere Körperverletzung? Wie wird der Raub gewichtet und so weiter?
Und vor allen Dingen, wie wird die Tat unter dem Drogeneinfluss eingeordnet?
Ja, auch das muss bedacht werden, klar.
Kann denn Hans-Peter L. aussagen? Ist er soweit wieder fit?
Der kann aussagen, aber nur bedingt. Er hat vor allen Dingen Mentalschaden an der Tat genommen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Erst wirst du mit Medikamenten abgefüllt, die dich im schlimmsten Fall umbringen könnten. Dann wirst du von hinten in deinem eigenen Auto angestochen und letztlich wird dir dein Auto gestohlen und zerschrottet. Na, Prostmahlzeit.
Ja.
Das alles von zwei Frauen, die eigentlich deine Freundin oder zumindest Bekannte sind.
Nee. Peter L. hält es daher am ersten Verhandlungstag nicht aus, im gleichen Raum wie die Täterin zu sein, die ihn fast umgebracht hätten. Und er muss den Saal bereits nach ein paar Minuten wieder verlassen, sodass der weitere Prozess verschoben werden muss.
Ja, ist verständlich auch irgendwie. Stell dir mal vor, was das für ein Gefühl sein muss, ne? Ich glaube, dass gerade der Aspekt, dass du unvorbereitet von hinten angegriffen und niedergestochen wirst, dich echt fertig macht, auch in dem weiteren Leben.
Klar. Und die Verteidiger versuchen natürlich auch das Beste für ihre Klientin rauszuholen. Bei Jugendstrafen steht ja auch immer der erzieherische Ansatz im Vordergrund und nicht wie bei Erwachsenen, wie lange sie ins Gefängnis müssen. So fordert der Verteidiger von Justine P. sogar komplett auf Jugendstrafe zu verzichten und stattdessen lieber über andere Erziehungsmaßnahmen nachzudenken.
Oh, krass. Ja. Sagen die zwei Frauen denn auch aus vor Gericht? Beziehungsweise bereuen sie ihre Tat denn wenigstens? Oder gibt es da irgendwie eine Angabe?
Sie können sich angeblich kaum an die Tat erinnern. Das sei aufgrund der Drogen und des Schlafmangels ein kompletter Blackout gewesen. Patricia H. sagt, sie könne sich gar nicht vorstellen, jemanden angestochen zu haben.
Ja, Hans-Peter L. dafür umso mehr wahrscheinlich.
Ja, das stimmt. Naja, Justine P. sagt, dass sie es rückgängig machen würde, wenn sie könnte und dass sie das Geschehene zutiefst bereut. Sie schäme sich für ihre Tat und wolle zukünftig ein drogenfreies Leben führen.
Ja, sie hofft wahrscheinlich auch noch auf eine Bewährungsstrafe.
Ja, oder? Genau.
Und ihre Freundin Patricia, die Haupttäterin?
Die liest auch ein schriftliches Schlusswort ab, indem sie sich reumütig zeigt. Sie willigt auch ein, dass ihre mögliche Haft mit einem Aufenthalt in einer Erziehungsanstalt beginnen könnte.
Na gut, da ist viel Hoffnung dabei natürlich, aber wahrscheinlich auch ein bisschen, um die eigene Haut zu retten. Dann lasst uns doch mal zum Urteil kommen.
Ja.
Wie sieht das denn aus?
Am Dienstag, den 27. November 2018, wird das Urteil im Prozess der Crash Girls gesprochen. Und das sieht wie folgt aus. Patricia H. wird zu 5 Jahren und 10 Monaten verurteilt. Ihre Freundin und Komplizin Justine P. erhält 4 Jahre und 2 Monate.
Ach, dann doch. Okay. Ja. Und wegen was erhalten sie letztlich ihre Strafen?
Die zwei werden wegen besonders schwerem Raub und gefährlicher Körperverletzung verurteilt.
Nicht wegen Mordversuchs. Das ist vom Tisch.
Genau. Mhm. Also, ihnen wird außerdem zum Vorteil ausgelegt, dass sie bei der Tat, als Hans-Peter L. zum Wagen zurückkehrte, ihre Tat nicht vollendet haben, sondern dann mit dem Auto abgehauen sind. Juristisch wird das als Rückzug von der Tat bezeichnet.
Ihnen wird also zum Vorteil ausgelegt, dass Sie nicht nochmal umgedreht sind, um Hans-Peter E. ganz abzustechen, sage ich jetzt mal ganz flapsig.
Richtig. Zum Urteil sagt Richterin Sabine Rathemacher jedoch noch, dass das Opfer arg und wehrlos bei der geplanten Tat war und die anschließende Flucht der jungen Frauen einer Kamikaze-Fahrt glich.
Es gibt also sowohl Gründe, die strafmildernd als auch strafverschärfend wirken.
Genau, richtig. Dann wird, wenn man so will, vom Gericht plus minus gerechnet. Und dann kommt eben das Strafmaß zustande, was wir eben gehört haben.
Also 5 Jahre und 10 Monate für Patricia H. und 4 Jahre und 2 Monate waren das für Justine P., ne?
Exakt, genau.
Naja, das hatten wir ja schon öfters. Für uns als Hörerinnen und Hörer klingt das dennoch immer irgendwie befremdlich und moralisch nicht ganz richtig, dass dann immer so ein bisschen plus minus gerechnet wird. Aber rein rechtlich ist das alles völlig okay. Ne?
Ja, so kann man es ausdrücken. Ja. Jedenfalls ein wilder Ritt, dieser Fall.
Ja, und dann kommen wir nun zum Ende unserer ersten Folge. Unserer Thüringen-Staffel, ein besonderer Fall mit besonderen Täterinnen.
Und in besonderer Konstellation. Zu dritt.
Ja, so wie wir auch, zu dritt heute. Das ist korrekt. Das nächste Mal geht es dann wieder in gewohnter Zweierkombi bei uns weiter. Ich danke euch beiden und freue mich auf die weiteren Fälle, die noch vor uns in Thüringen liegen.
Ich freue mich auch.
Ja. Ich mich auch.
Dann Lisa, Shaggy, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Danke euch.
In 14 Tagen folgt dann der nächste Fall und die nächste Folge Mörderische Heimat. Echte Fälle aus deiner Region. Passt bis dahin gut auf euch auf. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.